Wie könnte eine Rezession in den USA überhaupt entstehen? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert? Wir werden hier gleich die Szenarien sprechen. Außerdem darüber, warum die Notenbank sich derzeit in einer absoluten Zwickmühle befindet. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Aktien und auch andere Anlageklassen sich derzeit so schwach verhalten. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, wir sprechen heute über ein nicht unrealistisches Szenario einer Rezession. Was muss dafür passieren? Was passiert dafür bestenfalls nicht? Das gehen wir gleich durch. Ich weiß, dass nicht jeder alle Informationen haben möchte und deswegen weise ich heute darauf hin, dass ich heute Morgen einen wirklich, wirklich wichtigen Report verschickt habe. Vollkommen kostenlos. Da ging es nämlich darum, wie man sich als Anleger gegen fallende Kurse schützen kann, beziehungsweise wie man sich absichert. Und gerade in diesen Zeiten ist es extrem wichtig, wenn man darüber nachdenkt, dass man hier die richtigen Instrumente wählt. Man kann also, selbst wenn man recht hat und man wählt das verkehrte Instrument, sind ja alle verfügbar für praktisch jeden Privatanleger, der entweder ein Depot hat bei einer Full-Service-Bank oder bei einem Neo-Broker oder. Ja? Also jeder hat diese Möglichkeiten, aber ich bin mir sicher, wahnsinnig viel Geld geht hier verloren, weil man schlicht und einfach das Verkehrte kauft. Also, das habe ich heute Morgen im Report für euch besprochen. Wie immer vollkommen kostenlos, sehr kompakt. Geht also gerne auf www.lars-erichsen.de und tragt euch dort ein. Oder ihr klickt auf den Link hier unten in den Shownotes. Und wundert euch nicht, es kommt dann immer noch eine Mail, die muss man bestätigen. Das ist rechtlich so vorgegeben in Deutschland. Und wir sprechen jetzt über ein Szenario, welches wir noch nicht haben. Und zwar über die Möglichkeit einer Rezession. Zuerst einmal müssen wir uns den Zinszyklus seit 2024 ansehen. Im September hat also die Fed begonnen, die Zinsen zu senken, diesen Lockerungszyklus gestartet mit einem damals recht großen Schritt von 50 Basispunkten. Da gab es zwei weitere Schritte zu je 25 Basispunkten, insgesamt 100 Basispunkte Senkung im Jahr 2024. Und jetzt kommt's, das ist das, worauf man schauen muss, der einjährige Inflationsswap. Wenn ihr das googelt oder wie auch immer, ihr könnt es auch über verschiedene Plattformen sehen, findet ihr das. Ist kein Geheimwissen. Der war zu diesem Zeitpunkt kurz unter die berühmte 2%-Marke gefallen und der Arbeitsmarkt hat gleichzeitig Schwäche gezeigt. Das ist genau das, was eine Notenbank möchte, um dann die Zinsen mit gutem Gewissen senken zu können. Das hat die Fed auch getan. Nach dem dritten Cut im Jahr 2024 ist allerdings die Einjahresinflationsswap oder der Swap von unter 2 auf fast 3% gestiegen. Wir haben also ein ähnliches Szenario schon mal gesehen wie jetzt. Und die Fed hat dementsprechend pausiert. Das hat ihr teilweise Kritik eingebracht, aber wir schauen in die Vergangenheit, die kann man eh nicht mehr ändern. Im weiteren Verlauf ist der Swap dann auf 3,5% gestiegen. Die Fed hat nichts gemacht, sie hat stillgehalten. Und im Herbst fiel er dann wieder auf knapp 2% zurück, was dann drei weitere Zinsschritte zu je 25 Basispunkten ermöglicht. Kumuliert waren es also 125 Basispunkte Zinssenkungen. Seit Januar, wenn man sich also fragt, warum passiert hier nicht mehr, dieses Jahres ist der Einjahresswap von 2% auf aktuell 3,25% gestiegen. Und das ist der Ausgangspunkt für das heutige Problem. Die Fed hat zwei Bedingungen für Zinssenkungen. Das ist auch ihr Mandat, ist im Übrigen etwas anders als das der EZB. Entweder sinkt die Inflation erkennbar in Richtung 2% oder der Arbeitsmarkt zeigt materielle Schwäche, die dann einen Wachstumseinbruch signalisiert. Der Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote aktuell liegt bei 4,1%. Das ist erhöht gegenüber dem Tief von 3,4%. Das Tief war im Jahr 2023, ist aber historisch immer noch ziemlich niedrig. Jobless Claims zeigen also keine Rezessionssignale. Man kann aktuell noch nicht von einer materiellen Schwäche sprechen. Zur Inflation. Der PCE, also Personal Consumption, die, das, wie übersetzt man das? persönlicher Konsum. Die Rate liegt aktuell bei 2,8%. Das ist über dem 2%-Ziel. Und die Fed hat in ihrer jüngsten Sitzung diese Prognose für die Inflation merklich angehoben, trotzdem aber das sogenannte Dotplot unverändert gelassen. Das heißt also, nach wie vor ist die Erwartung, dass es im Jahr 2026 einen Zinsschritt geben wird, und zwar zur Unterseite. Das ist das, was aktuell in den Kursen, und ganz wichtig, ich nehme dieses Video hier am Donnerstag bereits für euch auf. Das ist das, was enthalten ist. Der DAX heute sehr schwach, knapp unter 23.000 Punkten. Dow Jones hält sich in etwa, S&P 500 6.600 Punkte, Tech-Werte 24.300 Punkte. Das werde ich allerdings hier in der kommenden Woche besprechen. Es ist auch nachvollziehbar, dass derzeit die amerikanischen Indizes sich ein bisschen besser halten als die europäischen. An der Stelle, es gibt keine Gerechtigkeit. Wenn es Gerechtigkeit gäbe, dann würde man vielleicht sagen, ja, die USA müssten am stärksten leiden. Das kann aber noch kommen, denn die USA würden deutlich stärker leiden, wenn der Aktienmarkt Rezession einpreisen müsste. Kommen wir gleich dazu, welches Szenario. An der Stelle aber auch mal der Hinweis, aktuell, und darum soll es heute aber nicht gehen, das muss man einfach nur zur Einordnung vornehmen. Wenn ich gleich darüber spreche, dass wir eine Rezession, vielleicht sogar eine schwere Rezession sehen und dass das natürlich dazu führen würde, dass die Indizes massiv unter Druck geraten, dann muss man wissen, das ist keine Exklusivität, die ich hier mit euch bespreche. Das ist kein Geheimnis. Das weiß auch derjenige, der das alles hier auslöst, Donald Trump. Und seine Zustimmungswerte sind mittlerweile, ihr wisst, was seine Reaktion, ich werde es nicht nachahmen, ihr wisst, dass ihm das egal ist. Die Zustimmungswerte sind schlechter als die von Joe Biden zu seinem Tiefpunkt. Das muss man erstmal schaffen, insbesondere auch in der für ihn am wichtigsten Gruppe, das sind weiße amerikanische Männer, sind die Zustimmungswerte sehr deutlich gesunken. Das liegt natürlich daran, dass wirklich keiner versteht, was der Plan hier sein soll, warum, und ich zitiere hier an dieser Stelle, das heißt, ich habe keine Lust, einen eigenen in irgendeinem Diskussions, ihr dürft diskutieren, ihr sollt auch diskutieren. Ich will das nur nicht hier auf dem Kanal machen, wo wir über Geldanlage sprechen. Also die ganze Welt fragt sich, die Ziele von Israel sind offensichtlich, die haben immer die Zerstörung des Iran, das ist der Feind für sie schlechthin. Warum die USA aber hier an ihrer Seite stehen und davon sprechen, dass das nun getan werden musste, oder wie es Donald Trump in seiner ganz feinen Art formuliert, ich muss das Richtige tun, ich muss das Richtige tun, das hätte schon vor langer Zeit erledigt werden müssen. Naja, wenn man es so gut erklärt, dann verstehen es scheinbar doch nicht alle. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Trump immer suggeriert hat, dass er ein Präsident der Märkte ist. Und bitte auch mal, lasst uns alle auf die Dinge, und man kann als Mensch und man kann als Anleger draufschauen. Es hat mich vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr schon auch ein bisschen gestört, das gebe ich ganz offen zu, aber ich könnte die Kommentare hier alle mal durchlaufen lassen, wie wunderbar Trump das gemacht hat. Selbst die Zustimmungswerte außerhalb der USA waren teilweise nicht so schlecht. Und ich bin einigermaßen, stolz ist das verkehrte Wort, aber ich bin zufrieden mit meinen Landsleuten, dass mit Ausnahme der Anhänger einer Partei alle anderen ihm immer Zustimmungswerte unterhalb der 20%-Marke gegeben haben und gesagt haben, ach, das ist, glaube ich, nichts für uns, so eine Hauruck-Mentalität. Trump hat im Februar geschrieben, und das fliegt ihm natürlich jetzt um die Ohren, auf Truth Social: Ich sage einen Stand von 100.000 Punkten im Dow Jones bis zum Ende meiner Amtszeit voraus. Denkt daran, große Letters, Trump hatte mit allem Recht. Ich hoffe, der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten schaut zu. Tja, mal schauen, welche Gerichtshöfe hier in Zukunft noch auf irgendetwas schauen würden. Ich weiß es nicht. Was ich damit nur sagen will, es gibt von mir, und es ist nicht mehr als eine Theorie, dass alles, was Trump Stimmen kosten könnte, im ersten Quartal stattfinden muss. Warum? Weil er mit diesen Umfragewerten gewinnen die Demokraten ja beide Häuser. Und das weiß Donald Trump. Dass der Mann natürlich jetzt denkt euch eure Bezeichnung eurer Wahl aus, das ist klar. Aber dass er ein Gespür dafür hat, wie weit er gehen kann und wie, dass er Umfragewerte beachtet, das glaube ich schon. Insofern, er hat die Möglichkeit, das sehr schnell zu beenden. Aber noch ist es nicht so und wir müssen auch akzeptieren, keiner hätte gedacht, dass er das jetzt so weit hier fortführen würde. Insofern ist es auch legitim, sich darüber Gedanken zu machen, was noch passieren könnte. Was ist das Problem der Fed? Die Fed kann derzeit nicht wirklich handeln. Und das beträfe auch einen neuen Fed-Präsidenten, wenn er denn ernst genommen werden wollte. Denn entweder sinkt die Inflation in Richtung 2% oder der Arbeitsmarkt zeigt materielle Schwäche. Aber aktuell haben wir das Problem, dass dieser Begriff vorübergehend wohl neu definiert werden muss. Ja? Richard Clarida war mal FOMC-Mitglied und der hat es ziemlich direkt ausgesprochen. Die Fed könnte gezwungen sein, eine neue Version des Begriffs vorübergehend zu entwickeln, um weiteres Lockern überhaupt noch zu rechtfertigen. Und das ist relativ offen und zeigt, wie wenig Spielraum die Fed hat. Seit 2021 benutzt die Fed immer wieder diesen Begriff vorübergehend, also transitory. Und das hat nicht funktioniert. Wir erinnern uns, 2021 ist die Inflation auf 9% gestiegen und die Fed musste den Leitzins von 0,25% auf 5,5% anheben, was zu dieser massiven Korrektur am Aktienmarkt dann in der Folge geführt hat. 525 Basispunkte in 16 Monaten war das schnellste Straffungstempo ever. Oder nicht ever, sondern seit den 80er Jahren Paul Volcker. So, und jetzt besteht momentan, wenn das so weitergeht, das Risiko einer ähnlichen Fehleinschätzung. Denn die Fed reagiert nicht, sie reagiert auf keinen Fall mit Zinssenkungen momentan, aber sie erhöht die Zinsen eben auch nicht. Das heißt also, der Energiepreisschock, den wir jetzt sehen, der wird als temporär angenommen und man sagt, wir wollen grundsätzlich weiter lockern. Das ist sehr viel lockerer in der Formulierung, als das normalerweise der Fall wäre. Ob das nun der Druck von Trump ist oder ob die Fed wirklich sagt, es ist vorübergehend. Vielleicht hat Donald Trump der Fed auch gesagt, in 2 Wochen mache ich Schluss oder in 1 Woche mache ich Schluss. Dann haben wir alle unsere Ziele erreicht und wir wissen alle, dass er gegebenenfalls sagen würde, alle Ziele sind erreicht, selbst wenn das Regime im Iran stärker sein sollte als hier zuvor. Fertig ist dann, wenn Donald Trump sagt, jetzt ist fertig. Und im Übrigen glaube ich auch nicht, das habe ich in meinigen Kommentaren gelesen, ja, aber der Iran merkt jetzt, wie stark er ist und wird immer so weitermachen. Das glaube ich nicht. Die Mittel sind durchaus begrenzt, dass sie viel mehr machen können, als viele, als es Donald Trump auch geahnt hätte. Ja, deswegen ist ja vielleicht auch der Leiter der nationalen Terrorbekämpfung, ehemals glühender MAGA-Anhänger, ist zurückgetreten am Dienstag und hat gesagt, dass Donald Trump ist hier fehlgeleitet worden. Er hat es ziemlich offen beziffert bzw. zugeordnet. Er sagt, die Israelis haben ihm gesagt, das geht alles sehr schnell. Nun geht es aber doch nicht so schnell. Also, wie dem auch sei, er kann es relativ schnell beenden. Und meine Erwartungshaltung ist nach wie vor, dass er das machen wird. Nichtsdestotrotz, bis jetzt hat er sich anders verhalten, als die Märkte ihm das signalisiert haben. Und jetzt haben wir das Problem, wenn also die Fed nicht reagiert, wenn ein taubenhaftes Signal der Fed die Märkte nicht beruhigt, sondern verunsichert, dann drohen ja 2 Reaktionen. Entweder würden Anleger jetzt das Signal, dass die Fed sich nicht verhält, als Negativwissen interpretieren, sprich, die Fed weiß, wie schlimm es kommen wird. Die Fed sieht die Daten aus dem Private Credit Markt und sagt, wir müssten eigentlich Zinserhöhungen signalisieren angesichts der Inflation. Das machen wir aber nicht, weil da kommt wirklich Ungemach auf uns zu. Das wäre die eine Möglichkeit der Interpretation. Oder sie sagen, dass das Preisstabilitätsmandat weicher geworden ist und sie verkaufen Anleihen. Und das lange der Ende der Zinskurve käme dann unter Druck. Das bedeutet, die Finanzierungskosten steigen, die Wirtschaft würde zusätzlich belastet. Wie könnte es jetzt ganz konkret zu einer Rezession kommen, und zwar in den nächsten Monaten? So kompliziert ist das nicht, weil wir am Ende des Tages auf den Ölpreis gucken müssen und auf ein paar Rohstoffe. über $100 erhöht die Benzinkosten für einen amerikanischen Durchschnittshaushalt um $150 bis $200 pro Monat. Relativ viel. Das ist deutlich mehr als bei uns. Der US-Konsument hat seit 2022 seine Sparquote von etwa 8,4% auf rund 4% gesenkt, also halbiert. Das heißt, der Puffer ist viel dünner geworden. Die Kreditkartenschulden amerikanischer Haushalte stehen aktuell auf einer absoluten Rekordhöhe. Wir bewegen uns in Richtung $1,5 Billionen. Das heißt, jeder externe Kostenschock trifft jetzt schneller bzw. zieht bis nach unten durch als in anderen Zyklen. Der Weg zur Rezession ist dann relativ simpel. Die Energiepreise erhöhen die Inputkosten für die Unternehmen. Das heißt, die Margen sinken, die Investitionen werden zurückgefahren oder aufgeschoben, Einstellungen werden gestoppt, der Arbeitsmarkt wird drehen. Und dann, erst dann, hat ja die Fed die politische Grundlage für Zinssenkung. Da kommt dieser Begriff her, behind the curve. Und da hört es sich ganz einfach an zu sagen, ja, da soll die Fed einfach früher reagieren. Soll sie jetzt früher reagieren? Selbst wenn das noch 3 oder 4 Wochen andauerte. Und wir nehmen an, wir sehen all das, sehen wir, die Wirtschaft schwächt sich ab, der Arbeitsmarkt, der Konsum und. Soll die Fed dann reagieren, wenn sie weiß, dass theoretisch einen Tag später Donald Trump den ganzen Budenzauber beenden könnte? Das ist das Dilemma. Geldpolitik wirkt in der Regel mit einer Verzögerung von 12 bis 18 Monaten. Das heißt also, bis die Zinssenkung ankommt, ist der Abschwung ja längst eingepreist. Das heißt, die Frage ist nicht, ob dieser Mechanismus funktioniert. Das tut er. Die allermeisten Zyklen verlaufen so. Die Frage ist, wie lange er braucht. Wenn wir das, was jetzt gerade benennen wir es viel einfacher, man muss ja nicht drum herum reden. Wenn der Krieg im Iran noch 2 Monate anhält, dann werden wir es wahrscheinlich nicht mehr aufheben. Dann wird dieser Inflationsschock kommen und in Phase 2 übergehen in einen Wachstumsschock für die Märkte. Wir sind momentan noch klar in Phase 1. In dieser Phase ist das Dilemma noch abwendbar. Wenn wir uns die Szenarien jetzt anschauen in Verbindung direkt mit den Vorgängen in der Straße von Hormuz, dann könnte man sagen, wenn der Konflikt deeskaliert innerhalb der nächsten 4-5 Wochen, auf den Tag genau kann man das natürlich nicht sagen, dann fiele der Ölpreis sehr wahrscheinlich nicht zurück auf $50 bis $60, eher auf ein Niveau $80 bis $85. Die Inflationserwartungen würden sich dann sofort stabilisieren. So hoch ist der Anteil von Öl in der Kernrate der Inflation auch nicht. Das heißt, die Fed würde stillhalten. Der Markt würde das der Fed auch abkaufen und sagen, okay, wir müssen nicht mit Zinserhöhungen rechnen. Der Markt verdaut also dieses Preisniveau. Das Bruttoinlandsproduktwachstum der USA, wobei ich auch ganz offen sage, es würde mich nicht wundern, wenn demnächst einfach auf Truth Social bekannt gegeben wird, wie die amerikanische Wirtschaft wächst. Das bestimmt jetzt auch der Präsident. Aber vielleicht, davor hat er in der Vergangenheit noch zurückgeschreckt zu sagen, wir machen das genau wie in China oder in Nordkorea, weil man ansonsten irgendwann mit dem USA-Malus durch die Gegend renne. Nur dann, Stand jetzt, gehe ich davon aus, dass das, was von den Behörden kommt, na zumindest mal so vertrauenswürdig ist, wie es in der Vergangenheit war. Das heißt also, wir haben jetzt ein Quartal etwa dann verloren, wenn wir über Wachstum sprechen. Das würde bedeuten, dass wir ein Wachstum sehen zwischen 1,5% und 1,7% statt der ursprünglich erwartet 2,2% bis 2,3%. Das wäre eine Verlangsamung, das wäre aber keine Rezession. Und das würde vor allen Dingen eher dann den Weg frei machen für eine, vielleicht sogar eine zweite Zinssenkung im Laufe des Jahres. So, eine milde Rezession ist schon sehr viel wahrscheinlicher, wenn die Energiepreise mehr als 3 Monate erhöht blieben. Das heißt also, wir wären bis in den Spätsommer hinein nach wie vor diese Lage. Das heißt, die Straße von Hormuz wäre weiterhin überwiegend geschlossen und wir hätten eine Inflation, die würde dann recht schnell steigen. Wir hätten einen Ölpreis, der von hier aus nicht mehr weiter klettern muss, aber wie gesagt, über $100 kostet es dann richtig. Also 2 bis 3 K Quartale mit Stillstand oder Negativwachstum ist keine schwere Rezession. Hatten wir im Übrigen sogar in Bullenmärkten phasenweise. Aber das ist in den aktuellen Kursen, muss man ganz klar sagen, Szenario 1 ist in den aktuellen Kursen drin. Szenario 2, also eine milde Rezession, ist in einem Kurs von 6.600 Punkten im S&P 500 noch nicht drin. Es gäbe auch, und ich finde, es gehört dazu, dass man es nennt, das Szenario einer schweren Rezession. Und das würde mit, ja, das würde mit sehr, sehr deutlichen Korrekturen, vermutlich größer als 20-25% in den Indizes einhergehen. Und zwar weltweit. Man könnte dann noch darüber, müssen wir aber heute nicht darüber sprechen, welche Indizes dann noch am stärksten unter Druck geraten. Wir sehen ja, dass die US-Indizes sich momentan noch ganz gut halten. Also es ist nicht eingepreist, dass das hier noch ein paar Monate dauert. Es gab in Washington, ja, aus Kreisen, wie es dann so schön heißt, gab es Überlegungen, einen US-Energieexportstopp als Druckmittel gegen europäische NATO-Staaten einzusetzen, die sich weigern, bei der Sicherung der Straße von Hormuz zu helfen. Bisher hat Donald Trump ja nur gesagt, es wäre sehr leicht zu verstehen, very bad for the NATO, wenn sie das nicht machen. Bisher haben sämtliche NATO-Mitglieder, ja, Sünde, wenn du NATO-Generalsekretär bist und eigentlich immer sagen musst, ja, wir gucken mal, was wir machen können. Und alle anderen, die aber erzählen, nein, das machen wir nicht. Transatlantische Brücke, Partnerschaften, bla bla. Ja, Einseitigkeit in der Partnerschaft ist halt was, was auf Dauer auch nicht so gut funktioniert. Anyway, wenn das also dazu käme, dass wir also allein die Andeutung von offizieller Stelle, das sind ja nur Kreise gewesen, die gesagt haben, dann könnte vielleicht als Beispiel Europa bekommt dann von uns kein Flüssiggas mehr. Also Deutschland soll jetzt mal zeigen, was sie können. Und hier käme jetzt normalerweise, wenn ich ein entsprechender Kanal wäre, eine Stunde lang Pöbelei, in der Wortwahl vielleicht nicht immer richtig, inhaltlich nachvollziehbar, dass wir von einer Abhängigkeit in der Energieversorgung direkt uns freiwillig in die andere Abhängigkeit bezogen. Das war parteipolitisch völlig unabhängig. Das hätten alle gemacht in dem Moment, weil du natürlich sagst, naja, das sind unsere amerikanischen Freunde, bitteschön. So, wir sind in dieser Abhängigkeit. Das heißt also, die USA könnten den Export an einzelne NATO-Länder theoretisch als Druckmittel nutzen. Wer will das ausschließen bei einer Nation, die sagt, wir nehmen Grönland und die derart mit Zöllen gespielt haben? Und die, wenn man sich die Spreads anschaut zwischen der Nordseesorte Brent und der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate, also WTI, da gibt es Spreads, sind normalerweise recht konstant. Die deuten darauf hin, dass institutionelle Marktteilnehmer zumindest teilweise genau dieses Szenario einpreisen. Und dann, wenn das passiert, wenn man das real sieht, dass so eine Drohung ausgesprochen werden könnte, dann muss man sie auch zumindest als Szenario mit einpreisen. Und die wirtschaftliche Konsequenz eines solchen Schritts wäre gravierend, insbesondere für die USA selber. Die USA produzieren 2026 voraussichtlich 13,5 Millionen bis 14 Millionen Barrel Öl pro Tag. Sie exportieren davon etwa 4 Millionen Barrel täglich. Wenn wir uns die Raffinerieinfrastruktur am Golf von Mexiko anschauen, die ist auf schweres, schwefelarmes Öl aus Venezuela und dem Nahen Osten im Wesentlichen ausgelegt. Nicht das Öl, ja, das andere geht woanders hin. Nicht auf das leichte Süßöl, so heißt das in der Übersetzung, aus dem Permabecken, Permian Basin. Ein Exportstopp würde also sofort einen Überschuss erzeugen, den die Binnennachfrage in den USA gar nicht aufnehmen kann, zumal dann nicht, wenn die Industrie ja schwächelt. Das heißt, die Ölpreise in den USA, und so könnte man das auch relativ schnell ablesen, wenn der Markt das einpreisen sollte, die würde abstürzen. Die Produzenten würden automatisch ihre Produktion drosseln. Sämtliche Kapitalinvestitionen im Energiesektor würden stoppen. Man ist also ein Umfeld, wo man sich fragen würde, warum bricht hier gerade der Ölsektor ein? Und das ist ein nicht unbedeutender Teil des momentanen US-CapEx-Zyklus. Die Investitionen, die dort stattfinden, ihr erinnert euch, Reshoring. Und beim Erdgas ist das Bild noch viel, viel klarer. Die Produktion 2026 waren rund 110 Milliarden Kubikfuß pro Tag. Die Inlandsnachfrage beträgt 91 Milliarden. Der Überschuss von rund 19 Milliarden Kubikfuß geht vollständig in LNG-Exporte. Unser Erdgas kommt, LNG kommt zu über 90% aus den USA. Ohne diese Exporte würden die US-Gaspreise kollabieren, und zwar so weit, da fragt man sich, wie kann das sein, aber theoretisch, weil die Produzenten ja die Quellen dann stilllegen würden, beziehungsweise weil der Markt das einpreisen würde, Gas gäbe es quasi umsonst. So. Und ein Exportverbot wäre per Definition für die USA, und Donald Trump würde sagen, wir machen das, weil unsere Partner mal wissen sollen, wer der Stärkere ist. Sofort würde der Markt eine Rezession einpreisen. Ich hätte bis vor wenigen Wochen gesagt, Donald Trump weiß das, aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass er es weiß. Ich bin aber nicht wissend. Warum? Ich verstehe schon jetzt nicht, warum er diese Kollateralschäden in Kauf nimmt. Also entweder sagt er, wenn das durch ist, dann werde ich den Leuten so viel Geld schenken, so viel Helikopter-Money schenken, dass sie mich wieder wählen. Oder er ist einfach wahnsinnig selbstbewusst und sagt, meine Wirtschaftspolitik, das werden die Leute schon erkennen. Oder die dritte Möglichkeit ist, er irrt sich. Wie gesagt, nur dann sehe ich eine massive Rezession in den USA. Und wir würden es vorher erkennen. Ich würde euch natürlich, sobald ich das Gefühl habe, dass das Rezessionsrisiko in den USA deutlich steigt, euch sofort informieren. Eine milde Rezession kann schon sein, haben wir in Europa ja mehrfach in den letzten Jahren. Wenn, dann im zweiten Halbjahr 2026. Und ihr wisst, was für Wahlen dort anstehen. Deswegen nochmal abschließend, für mich das Wahrscheinlichste ist, dass wir nur noch ein bis vier Wochen mit diesem Szenario zu tun haben. Das heißt aber nicht, dass die Aktienkurse nicht noch deutlich, manchmal üben ja auch sozusagen die Märkte auf Politik Druck aus. Dass alle Assetklassen derzeit, zumindest jetzt am Donnerstag, unter Druck geraten, insbesondere die, wo vorher noch viel Fleisch in Form von Gewinnen dran ist, wenn wir uns die Edelmetalle anschauen, ja, die sind einfach sehr gut gelaufen vorher. Das spricht eher dafür, dass wir relativ nah, und bitte, das ist keine Kaufempfehlung, aber dass wir relativ nah dran sind an einer Bodenbildung. Im aktiven Handel habe ich eine Cashquote von 50%. Die kann steigen, wenn weitere Positionen ausgestoppt werden. Aber hier werde ich ganz sicherlich auch die Schwäche nutzen. Im langfristigen Handel sollte man solche Schwächephasen in den Werten, für die man sich ja entschieden hat, sowieso ausnutzen. Und abschließend nochmal, es ist nicht verkehrt grundsätzlich, insbesondere wenn hier charttechnische Marken unterschritten werden, über Absicherungspositionen nachzudenken im aktiven Handel. Aber wenn, dann muss man wissen, dass man das Richtige kauft. Und darüber habe ich im Report heute Morgen gesprochen. Also klickt gerne hier auf den Link in den Shownotes. Das war's für heute. Macht's gut, wir hören uns hier am Montag wieder. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.